Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Januarausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Ich bin auch Gerolf Meyer. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin Christian Bollert. Hallo. Schönen guten Tag.
Entwickelt sich zu einer Spezialität von dir, oder? Dass du so deine eigene Vorstellung so ein bisschen...
So ein bisschen auf die Schippe.
Ein Jokus einbaust, ja, sozusagen, wie man so sagt.
Ja, vielleicht. So ein bisschen. Naja, aber schön, dass du wieder da bist, denn du warst mal kurz nicht da. Das wissen die Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht, aber eine Aufnahme konnte nicht mit dir stattfinden, weil du krank warst. Aber passiert halt, ne?
Ja. Ja, war unangenehm. Ich weiß auch nicht, was zurzeit los ist.
Ich hoffe, dir geht's wieder besser.
Mir geht's besser. Ich werde mich dem Thema Migräne etwas deutlicher widmen müssen.
Auf zum Arzt.
Ja. Werde ich tun, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Bei der anderen Aufnahme war ich nicht anwesend, weil das so geplant war.
Insofern,
so eine kleine Überraschungskiste hier für mich. Genau.
Ja.
So, und ansonsten.
Nicht mal halbe Arbeit, würde ich sagen.
Was?
Nicht mal halbe Arbeit, diese Ausgabe für dich, weil. Bei beiden Gesprächen warst du nicht dabei, aber in Moderation. Und bei der Planung.
Vielleicht hat jemand auch Skripte geschrieben oder überlegt, wie man sprechen kann. Egal, die Diskussion müssen wir jetzt vielleicht nicht hier führen, was das auch impliziert, wenn du mir sagst,
nicht
mal halbe Arbeit.
Heißt gar nichts.
Genau. Ja. Und sonst so?
Ja, also...
Sehr schön.
Nee, diese Woche war sehr anstrengend bei Detektor FM. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir sehr viel vorbereiten mussten, durften, konnten für unseren, naja, ich kann schon sagen, aufwendigsten Podcast aller Zeiten bei Detektor FM, in 13 Jahren Detektor FM. Teurer Wohnen heißt der.
Teurer Wohnen.
Ja. Ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit dem Wohnungsmarkt und der Immobilienbranche. Und zwar gucken wir uns anhand eines ganz konkreten Beispiels in Berlin in 7 Teilen an, was alles so schief läuft auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Also hat keinen allumfassenden Anspruch, aber anhand dieses einen Beispiels kann man ganz, ganz viele Probleme beschreiben. Ich nenne nur eins. Vorher standen da 2 alte Häuser, die waren günstig bezahlbar, 8 € der Quadratmeter, also verhältnismäßig günstig, ist Berlin-Charlottenburg, also eigentlich eine schon ziemlich teure Gegend mittlerweile. Dort kostet jetzt der Quadratmeter zum Kauf, ist natürlich was anderes, ohne Frage, aber trotzdem zum Kauf über 20.000 € der Quadratmeter. Das heißt, die Leute, die da vorher drin gewohnt haben, können sich nicht ansatzweise leisten. Wie das alles passieren kann, was das mit chinesischen Käuferinnen und Käufern, russischen Finanziers, einer Steueroase auf Zypern und ich sag mal Steuersparmodellen in Berlin-Schönefeld zu tun hat, das könnt ihr alles in Teurer Wohnen hören. Kommt dieser Tage raus, der Trailer ist schon raus, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, gibt es auch schon die ersten beiden Episoden und das hat uns sehr, 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 sehr stark beschäftigt in den letzten Tagen. Und deswegen,
mit wem macht ihr das zusammen? Gibt's
mit Radio 1 vom RBB,
okay.
Ja. Also mein Lieblingsradio abseits von Detektor FM.
Ja, okay, wenn es sowas gibt.
Mein Lieblings-UKW-Radio.
Ja, okay, schön. Und ich muss sagen, also Teurer Wohnen finde ich einen guten, also ja, da ist gleich alles drin. Man hört es und denkt sich, oha, ja, genau.
Haben wir auch lange drum gestritten und gerungen, aber ich finde den Titel auch gut. Ja,
ja. Ich bin gespannt. Ich werde da reinhören und dann hoffe ich, dass die, vergangene Woche wird es gewesen sein, die du eben beschrieben hast. Ich vermute, es geht diese Woche erstmal so weiter, aber ich wünsche dir, dass du dich auf vielleicht sowas wie ein Wochenende zubewegst, auf dem dann vielleicht mal andere Aktivitäten möglich sind, wie zum Beispiel Fahrrad und Hund. Warum ich das sage? Erfahrt ihr jetzt.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Gerolf, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, angeteased, wie man im Radio- oder Podcast-Business vielleicht auch sagen würde. Wir sprechen in dieser Ausgabe über das Thema Hund, und zwar am, im, auf und hinter dem Fahrrad. Es geht darum, wie kann man ihn mitnehmen, wie kann man ihn in Anhänger packen, in Lastenräder vorne rein und so weiter und so fort. Darüber sprechen wir mit Katrin Eichhoff. Die kennt sich wirklich aus. Seit über 7 Jahren betreibt sie den Blog radelhund.de und macht da mit ihrem Hund Napoli schöne Ausflüge in den Bergen meistens und hat sehr, sehr viel gelernt über Fahrradtransport mit Hunden. Und da haben wir uns, und das hast du vorhin schon angedeutet, auch einen Experten mit dazugeholt, nämlich Andi, der normalerweise der Audioproducer dieses kleinen, aber feinen Podcasts ist und hier noch nie zu hören war und jetzt aber in seiner Rolle als Hundebesitzer auch richtige Fachfragen stellen kann.
müssen wir vielleicht an der Stelle klären, den Fachbegriff Audio Producer. Das ist also derjenige, der das hier mit äußerst geübter Hand was Christian und ich hier so zusammenquatschen was unsere Interviewpartnerinnen und Partner so sagen, alles gut zusammenschiebt und am Ende noch einen Song dran macht. Das ist Andi und das Thema Hund hat ja schon lange auf dem Zettel gestanden. Jetzt hast du mit ihm gesprochen und du hast auch mit Christiane gesprochen. Eigentlich wollten wir das zu dritt machen. Ich konnte nicht, weil spontan hat es mir einen Stecker gezogen. Aber auch da kann ich mich ja auf euch verlassen. Mit Christiane geht es in mein Fahrrad ist krank um die Einstellung einer elektronischen Schaltung, die ziemlich empfindlich ist, um ein Notfallpaket, was man eventuell mithaben sollte, oder ein Notfallpack. Und natürlich auch ums Thema Hunde. So viel weiß ich. Und jetzt kommt aber erstmal euer Gespräch, also Andi und du, mit Katrin Eichhoff von radelhund.de. Und ich muss sagen, neben teurer Wohnen finde ich radelhund.de auch schon die zweite gute Benamung. So viel kann ich sagen. Ich bin gespannt.
Es gibt hier beim Antritt ein Thema, das schleppen wir wirklich schon eine ganze Weile mit uns rum, vielleicht sogar schon ein paar Jahre, denn hier im Antritt-Team und erst recht im Detektor-Universum, da gibt's gleich mehrere Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen. Mit Andi, unserem Antritt Haus- und Hof-Audio-Producer, haben wir auch einen Hundebesitzer direkt hier im Antritt-Team. Und Leute, die in diesem Podcast schon mal zu Gast waren, kennen ihn vermutlich von dem Satz, das schneidet Andi dann später einfach mal raus. Und diesen Satz hört ihr Hörerinnen und Hörer natürlich fast nie, jedenfalls nicht, wenn Andi wirklich aufgepasst hat. Heute hört ihr aber dafür Andi überhaupt mal, denn er ist mit seiner Hündin Frieda prädestiniert für genau dieses Thema. Hallo und herzlich willkommen vom Mikrofon erstmal an dieser Stelle. Hallo Andi.
Ja, hallo, dankeschön und schön, dass ich mal die Seiten wechseln darf. Ich freue mich aber besonders darauf, dass wir mit Katrin Eichhoff, eine absolute Auskennerin in Sachen Hundetransport und Hundebegleitung, mit dem Rad gefunden haben. Sie betreibt seit mehr als 7 Jahren die Webseite radelhund.de. Ihr Hund heißt Napoli und stammt aus Süditalien, wo er die ersten 8 Monate auf der Straße gelebt hat. Hallo und herzlich willkommen, Katrin.
Hallo ans Team.
Was ist denn aus deiner Sicht der größte Mythos zum Thema Hundetransport mit dem Rad?
Oh, ein Mythos direkt. Da bin ich jetzt fast ein wenig überfragt. Es gibt viele Irrtümer, speziell zu den Hundeanhängern. Aber so einen wirklichen Mythos könnte ich jetzt gar nicht sagen.
Ja, also Irrtümer ist, glaube ich, ganz gut. Also was ist denn so ein Irrtum in Sachen Hundeanhänger?
Ja, ein großer Irrtum ist, viele Leute haben einen schweren Hund oder auch 2 Hunde, die ordentlich Gewicht auf die Waage bringen. Und ein Hundeanhänger ist in der Regel, das ergibt sich aus der Straßenverkehrsordnung beziehungsweise einem Merkblatt da. Also das ist eher eine Empfehlung, keine Verordnung, dass das Anhängergewicht 40 Kilo nicht überschreiten soll. Wenn man jetzt 2 Exemplare hat, irgendwie mit 20 Kilo, oder der Anhänger wiegt ja auch irgendwie so um die 15 Kilo vielleicht, bin ich damit 40, also habe ich sehr schnell 40 zusammen, 40 Kilo Anhängergewicht. Und da ist der Irrtum folgender, dass die Leute meinen, diese Anhänger sind nicht stabil genug, um schwerere Hunde reinzupacken. Ein guter Anhänger, also die sind ja häufigst, also die guten sind ja sehr hochpreisig, die sind aber durchaus stabil genug, auch um 60 Kilo zu transportieren. Nur ist eben einfach da Vorsicht geboten, eben, ihr wisst es als Fahrradfahrer, die Bremsen müssen erstmal das Gewicht abbremsen und es gibt eine Kippgefahr und solche Sachen. Also daraus ergeben sich halt, ergibt sich dieses Limit. Und das ist zum Beispiel so ein ganz häufiger Irrtum, dass die Hundebesitzer sagen, ah, der Anhänger ist aber nur bis 40 zugelassen, ich kriege aber irgendwie mit Hund schon 50 und dann muss ich einen anderen Anhänger nehmen oder einen anderen Anhänger suchen, mit dem ich das transportieren kann. Und das ist zum Beispiel so ein ganz häufiger Irrtum.
Dann dröseln wir es doch mal ein bisschen breiter auf. Du hast schon angesprochen, es gibt Anhänger, aber welche Arten des Transports oder der Begleitung gibt es denn noch?
Es gibt zum Beispiel für kleinere Hunde den Korb, also den Hundekorb. Da kann ich nicht so viel aussagen zu, weil ich einfach meinen Napoli da nicht reinkriege und deswegen das auch selbst nicht testen kann. Also ich bin ja nur da wirklich fit, was ich auch selbst sehr viel testen kann mit dem Napoli. Und dann gibt es da auch noch das Cargo-Bike. Das habe ich mal versucht, einfach um da auch ein bisschen mitschnabeln zu können. Und das ist natürlich auch eine super Alternative zum Anhänger. Vor allem finde ich, in der Stadt hat das durchaus Vorteile.
Den Anhänger hast du auch schon genannt. Ich kenne auch noch so die Stange an der Seite, aber das ist natürlich eher so ein Begleitungsding, ne?
Genau, das ist, wenn der Hund nicht ganz frei laufen darf, eben statt die Leine in der Hand zu haben, ist ja nicht unbedingt empfehlenswert. Da habe ich diesen Ausleger am Rad, wo ich den Hund befestigen kann und dann kann der auch mal ein bisschen zucken, wenn er irgendwie was sieht. Und es haut mich nicht gleich um oder die Leine aus der Hand oder es passiert halt eben kein Unfall. Und das ist aber wirklich, wenn der Hund halt nebenher läuft. Das ist ja jetzt kein Hundetransport.
Und dann weiß ich nicht, ob ich es wirklich schon mal gesehen habe oder immer nur geträumt habe, aber ich glaube, es gibt auch so Beiwägen, oder?
Oh, das sehe ich mal ganz gelegentlich, aber ich glaube, das sind dann eher so Bastellösungen. Also ich wüsste nicht, dass es sowas zu kaufen gibt.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ein Kinderanhänger ist auch ein guter Hundeanhänger. Ist das denn so?
Also ich selbst bin ja ein erklärter Fan von umgebauten Kinderanhängern. Also es gibt meines Wissens keinen Kinderanhänger, den man jetzt so per se gleich für einen Hundetransport nehmen kann. Da sind die Kindersitze drin oder der Kindersitz und die untere Fläche ist ja nicht eben. Und der Hund braucht eine wenig wackelnde, untere, stabile Fläche, um zu sitzen, um sich wohlzufühlen. Und wenn man die realisieren kann in einem Kinderanhänger, dann finde ich, ist ein Kinderanhänger absolut eine gute Alternative zu einem Hundeanhänger. Das kann, da kann ich auch gut gebrauchte Kinderanhänger finden und umbauen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Und viele Kinderanhänger sind einfach auch qualitativ halt. Wenn ich jetzt die Kosten nehme, kriege ich einen qualitativ hochwertigen gebrauchten Kinderanhänger günstiger oder genauso günstig wie einen billigen Hundeanhänger, der wirklich auch nicht so sehr viel taugt, von der Haltbarkeit her.
Da haben wir gleich mal eine Nachfrage. Auf was sollten wir denn achten, wenn man einen gebrauchten Anhänger überhaupt sich besorgt?
Einen gebrauchten Hundeanhänger?
Mhm. Oder halt eben Kinderanhänger, den man dann eben umbauen möchte.
Ja, also ich bin grundsätzlich ein Fan von guter Qualität, weil je schwerer der Hund ist, umso größer ist auch die Kippgefahr und umso mehr belaste ich einfach auch den Anhänger. Das ist klar, wenn ich da irgendwie so ein 25 Kilo Exemplar drinnen habe, dann habe ich auch einen höheren Verschleiß, als wenn ich da jetzt irgendwie so einen 5 Kilo Hund transportiere. Deswegen und auch wegen der Kippgefahr, finde ich, ist ein hochwertiger Anhänger einfach sehr viel besser, gerade eben für einen größeren Hund. Also ich würde da großes Augenmerk drauf legen. Vor allem ein hochwertiger Anhänger, also wirklich auch hochpreisiger Anhänger, die sind oftmals von der Bauweise einfach auch so, dass der Schwerpunkt relativ niedrig ist und dann und die Anhänger auch etwas breiter sind. Und dann ist einfach auch die Kippgefahr eben geringer. Und das ist beim Hund halt einfach echt nicht zu unterschätzen. Weil der Hund ist nicht, sitzt nicht, hat den Schwerpunkt nicht niedrig. Wenn er steht, nämlich ist er sehr viel höher. Der Hund ist auch nicht angeschnallt wie ein Kind im Kinderanhänger. Und deswegen ist diese Kippgefahr halt wirklich so ein Aspekt, den man, je schwerer der Hund, umso wichtiger wird diese Geschichte.
Auf das Sichern werden wir gleich sicher noch zurückkommen, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Ich hätte aber noch eine Nachfrage zu diesem Umbau, den du angesprochen hast. Also was muss ich denn tatsächlich umbauen, wenn ich jetzt so einen Kinderanhänger habe? Also es reicht nicht, den Kindersitz rauszunehmen.
Für manche Hunde reicht es auch schon, wenn man den Kindersitz rausnimmt und die Fläche, die sehr wahrscheinlich eben nicht eben ist, wenn man die auspolstert mit so harten Schaumstoffen und dadurch sich so eine ebene Fläche zurecht bastelt, dann gibt es Hunde, die fahren sogar darauf auch schon mit. Denen reicht das. Die andere Option ist, wenn ein Kinderanhänger eben einen Rahmen hat, der unten so plan ist, dass ich da eine Platte drauflegen kann, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, nochmal eine bessere Option. Und was dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, beim Hundeanhänger ist es ja so, Hund hinten rein, in den Umdrehen hinten auch wieder raus. Und nach vorne ist er ja auch meistens gesichert. Also ich kann ja das Verdeck vorne ein bisschen hochziehen. Und wenn ich scharf abbremsen muss, dann ist der Hund halt insofern gesichert. Anleinen im Anhänger ist dann auch nochmal so ein Thema. Aber beim Kinderanhänger ist es ja auf jeden Fall so, der Hund muss ja vorne einsteigen, weil hinten ist keine Öffnung. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Und dann muss man sich überlegen, wie sichere ich denn den Hund innen drin? Weil der soll mir ja eben auch, wenn ich eine Bremsung hinlege, soll er mir ja nicht vorne rausfliegen.
Wie würde ich denn am besten den Hund sichern? Also ich habe es bei mir jetzt auch gemerkt, als ich zum See gefahren bin. Frieda hat es ordentlich durchgeschüttelt auf den ganzen kaputten Straßen und anschnallen konnte ich sie gar nicht, weil drin ja kein Haken oder irgendeine Öse war.
Ja, also das Durchschütteln, sage ich mal, ist die eine Sache. Also das andere ist ja wirklich, dass der Hund hat so eine Ausbruchtendenz. Also es gibt wirklich viele Hunde, die wollen raus. Also was weiß ich, sie sehen Eichhörnchen, eine Katze oder sehen andere Hunde, dann machen sie drinnen Randale oder sind einfach nicht so gut trainiert, dass sie drinnen bleiben, wenn sie drinnen bleiben sollen. Und in dem Fall kann man den Hund innen anleinen. Beim Kinderanhänger finde ich immer sehr schön, der hat meistens oben einen Bügel. Die Bügel oben sind meistens so, dass ich von der Länge da sehr gut eine Leine befestigen kann, dass der Hund sich immer noch hinlegen kann, aber nicht irgendwie vorne raus. Bei Hundeanhängern ist es so, dass meistens innen so eine Lasche ist. Die ist meistens am Boden irgendwo vorgesehen, dass der Hund dort mit der Leine befestigt wird. Das finde ich nicht ganz so glücklich, weil ich muss auch da gucken mit der Leine. Der Hund soll ja liegen können, er soll aber auch sitzen oder auch mal stehen können, wenn er sich unwohl fühlt. Und dann habe ich immer so ein bisschen diese Problematik, wie lang mache ich die Leine? Er soll sich aber ja auch nicht verheddern innen drin. Also deswegen mag ich eigentlich wirklich lieber das oben anleinen bei einem umgebauten Kinderanhänger, als das unten am Rahmen anleinen bei einem reinen Hundeanhänger.
Stichwort Randale. Ich persönlich habe beobachtet, dass der Hund, mit dem ich häufiger unterwegs bin, eine ziemlich starke Tendenz dazu hat, lieber vorne zu fahren. Also zum Beispiel im Lastenrad ist überhaupt gar kein Problem, fühlt er sich pudelwohl. Aber hinten im Anhänger findet er irgendwie ziemlich doof. Ist das generell so eine Tendenz?
Das hat man häufig, ja, weil Herrchen oder Frauchen sitzt vorne und fährt sozusagen weg und da kommt so ein bisschen dieses Hund kann nicht mehr kontrollieren oder man hat es wirklich häufig, dass ändert man das und der Hund kommt vorne in den Lastenanhänger, ist alles gut und vorher mit ins Lastenrad vorne rein. Funktioniert super. Hinten im Hundeanhänger funktioniert es überhaupt nicht. Also das ist nicht selten. Und das ist ja so ein bisschen im Hundewesen verankert.
Aber kann ich das trainieren? Also Stichwort Leberwurst oder wie?
Ja, es gibt etliche Tricks. Sicherlich, ich kann den Hund innen beschäftigen. Ich kann ihm irgendwas reinlegen, womit er sich so grundsätzlich beschäftigen und auch ein bisschen ablenken kann. Das ist sowas. Ich kann auch gucken, wenn ich jetzt zu zweit fahre, dass der hintere quasi hinten fährt, glaube ich, und jetzt nicht vorne. Also das ist, da muss man so ein bisschen probieren auch, wo der Hund quasi unruhig wird und der will einfach versuchen, seinen Rudel zusammenzuhalten. Und das ist ihm einfach komisch. Er ist da hinten drin und das kann er nicht ändern. Und die anderen zwei, also einer fährt permanent vorne und der andere, der fährt dann irgendwie vielleicht mal vorne, mal hinten, mal seitlich, und dann fährt er vielleicht mal weg. Und das können manche Hunde halt überhaupt nicht ab. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, wie verhält er sich wann, wenn ich was mache, dass man das ein bisschen beeinflusst. Aber manchmal geht's auch nicht. Also man muss das dann auch akzeptieren, dass es dann so ist, denke ich.
Das hört sich so an, ne? Wenn manche Hunde im Wesen, wie du es gesagt hast, das nicht wollen, dann sollte man es vielleicht auch nicht erzwingen.
Ja, also es ist dann ein teurer Schritt, ne? Anhänger gekauft, klappt nicht und dann irgendwie Cargo-Bike kaufen stattdessen, ja, aber ist halt so, ne? Ich meine, Hund ist auch ein Wesen und irgendwie alles erzwingen kann ich nicht. Also ich bin ja überhaupt gar kein Freund davon, so den Hund auch so ganz schnell an Anhänger zu gewöhnen. Also quasi Anhänger auf, Hund rein, Anhänger zu, Klappe vorne, hinten zu. Der Hund kann ja schließlich durchgucken, ist ja ein Netz und dann fahren wir los. Und dann ist hinten halt großes Gejaule, Gewinsel, Gebell. Und die Leute wundern sich und sagen, ja, was mache ich denn da? Und das war einfach viel zu schnell. Also man hat dem Hund einfach gar keine Möglichkeit gegeben, sich auch daran zu gewöhnen. Und manche gucken einfach auch nicht gerne durch dieses Netz. Also meiner zum Beispiel, der, das sieht man auf allen Fotos, ich habe vorne nie geschlossen das Verdeck, sondern der will immer seine Nase in den Wind hängen und ungestört rausgucken und das ist halt so. Also und man muss halt ein bisschen seinen Hund beobachten. Es gibt auch Hunde, denen macht es überhaupt nichts aus, aber da ist halt wirklich ein Hund einfach auch ein Individuum und man muss gucken, was macht er mit. Vieles ist trainierbar. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Hund tatsächlich 5-6 Monate trainiert, überhaupt auch das Anhängerfahren. Also es war jetzt nicht so einfach mit dem Napoli, aber es hat sich letztendlich dann auch gelohnt.
Warum hat es gelohnt aus deiner Sicht?
Ja, weil es einfach jetzt wunderbar funktioniert. Also der Napoli fährt tatsächlich unangeleint im offenen Anhänger. Also das ist was, was nicht so ganz viele praktizieren. Also entweder wird der Hund innen angeleint im Anhänger oder der Anhänger wird eben zugemacht, weil sie sagen, nee, ich vertraue meinem Hund da nicht. Wenn er irgendwas sieht, dann springt er einfach raus. Und der Napoli springt wirklich nicht raus. Also da kann eine Katze vorbeilaufen, auf die er sonst sehr scharf wäre, oder ein Eichhörnchen, aber der bleibt halt drinnen. Und da kann ich mich drauf verlassen und deswegen kann ich halt auch so fahren. Aber das hat eben, wie gesagt, echt lange Training gebraucht.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über die höherpreisigen Anhänger gesprochen, die du ja auch ein bisschen präferierst. Fass mir doch mal kurz zusammen, was macht denn für dich einen guten Anhänger aus?
Ein guter Anhänger ist zuerst einmal solide. Also das merke ich einfach schon, wenn ich mal so ein bisschen am Korpus rumruckel, der steht fest. Ja, da haben die Verbindungen nicht Spiel, sondern die sind fest verarbeitet. Der ist von der Bauweise möglichst so, dass nicht jetzt unbedingt die Achse unter dem Unterboden ist, sondern bei einigen ist sie so integriert, dass er halt möglichst wirklich weit unten auf dem Boden liegt. Also von der Bauweise breit und weit unten ist, sodass der Schwerpunkt relativ niedrig ist und eben auch die Kippgefahr geringer. Dann ist auch wichtig, dass das Verdeck möglichst viele Öffnungsmöglichkeiten zulässt. Also, dass ich oben, vorne, hinten viele Möglichkeiten habe zu öffnen. Also, dass ich einfach auch viele Hunde da abholen kann, dass ich halb öffnen kann, dass ich also ein Stückchen auflassen kann, zumachen, oben, unten. Also, dass ich da sehr flexibel bin. Das ist so ein Thema. Ansonsten, wie gesagt, wenn er solide ist, dann ist er einfach auch, dann klappert er auch weniger. Also bei den günstigen Anhängern, da merkt man einfach auch, dass sie sehr klappern einfach. Da mag man dann als Radfahrer auch gar nicht so gerne so ein Teil hinterherziehen. Ein guter Anhänger ist einfach sehr laufruhig. Und das macht dann auch einem eingefleischten Radfahrer jetzt gar nicht so viel aus, wenn er dann mit so einem Hundeanhänger unterwegs ist.
Dann nehmen wir mal an, wir haben uns jetzt ein bisschen mit unserem Hund und dem Anhänger oder Lastenrad beschäftigt. Also wir wissen jetzt vorne, hinten, was passt irgendwie besser, was geht irgendwie, und haben so die grundsätzliche Ausstattung geklärt. Also zum Beispiel ein Anhänger oder eben von mir aus auch ein Lastenrad, wo es vorne irgendwie mit dem Hund gut passt. Was gehört denn für so eine Radreise mit Hund dann unbedingt noch dazu?
Also viele Anhänger haben tatsächlich kein Regenverdeck. Das muss man dann optional dazu kaufen als Zubehör. Und es gibt tatsächlich auch Modelle, die haben überhaupt keins. Da muss man sich dann irgendwas einfallen lassen. Also da könnten die Hersteller wirklich auch noch ein bisschen nachschleifen. Das ist natürlich ein Punkt. Ich brauche dringend, also wenn ich eine Radreise mache, brauche ich dringend ein Regenverdeck. Dann ist immer so ein Thema auch der Transport der ganzen Sachen. Will ich jetzt zum Beispiel auch noch zelten gehen, da habe ich ja unglaublich viel Gepäck dabei. Da kann ich zum Beispiel den Anhänger auch nutzen, um Gepäck unterzubringen. Also ich zum Beispiel nehme da ganz gerne Anhänger, die einen großen Innenraum haben. Da kommt nämlich dann unter den Napoli noch die Isomatte. Und der Schlafsack kommt vielleicht anstatt einer Decke rein oder zusätzlich zur Decke. Und wenn ich einen hohen Innenraum habe, dann macht das auch überhaupt nichts aus, dann geht es gut. Kein Hersteller hat bislang ein wirklich gutes Konzept, dass man Stauraum hat. Das hat noch keiner umsetzen können, leider. Und da gibt's viele, die sagen, da jetzt muss sich die Industrie mal was einfallen lassen. Das ist für mich auch so ein Punkt, weswegen ich umgebaute Kinderanhänger ganz gerne mag, weil ich den Fußraum kann ich da, wenn ich da eine Klappe reinmache, dann kann ich den tatsächlich so nutzen, dass ich da ein ganzes Zelt unterbringe. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Ich denke, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, die mir ad hoc einfallen.
In der letzten Episode unseres Podcasts, Sie haben ja Gerolf und Jens sich so Dinge gewünscht von der Fahrradindustrie, und ich habe schon mitgeschrieben. Also zwei würdest du dir wünschen, Regenverdeck und Stauraum. Das sind so Sachen, die bei Hundeanhängern fehlen.
Ja, nee, Regenverdeck nicht grundsätzlich. Ich finde eigentlich, das Regenverdeck gehört als Standard dazu. Also, dass ich das als Zubehör kaufen muss, dass ein Hundeanhänger überhaupt regendicht ist, das finde ich eigentlich ein Unding. Also ich finde, das gehört eigentlich grundsätzlich zum Hundeanhänger dazu. Die meisten haben es schon als Zubehör, aber es gibt jetzt nur ein so ein Modell, fällt mir ad hoc ein, wo es das nicht mal als Zubehör gibt. Das finde ich dann schon wirklich ziemlich schwach. Aber darauf muss ich halt achten. Also ich darf mir halt nicht einen Hundeanhänger bestellen kurz vor der Reise und dann stelle ich fest, der ist ja gar nicht regendicht. Also das muss ich halt einfach rechtzeitig bedenken. Und aber das mit dem Stauraum, mit dem Gepäck, also das ist wirklich so ein Wunsch, den haben ganz, ganz viele Reisende mit Hund an die Industrie.
Du betreibst ja den Blog schon mehr als 7 Jahre. Gibt es eine technische Entwicklung der letzten Jahre, über die du dich heute noch freust?
Würde mir jetzt so ad hoc, fällt mir da nichts ein.
Also es gibt nichts, wo du sagst, ah ja, gut, dass sie das mal entwickelt haben oder so. Eher die Entwickler der Kinderwägen, höre ich raus.
Nee, da habe ich auch sehr viele ganz alte, die gar nicht mehr so in der Form gebaut werden. Nee, ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass es irgendwie eine Neuerung gäbe, die ich jetzt wirklich bahnbrechend gut fände, die es früher noch nicht gegeben hat. Also ich mag zum Beispiel, ich stehe wirklich auf einen Hersteller und da die ganz alten Kinderanhänger, die jetzt so in der Form gar nicht mehr produziert werden, zum Beispiel. Also ich finde eigentlich, dass im Gegensatz viel so verschlimmbessert wird. Also einfach, dass man aus Kostengründen, dass Dinge weggelassen werden oder Metallteile aus Plastik ersetzt werden, so wie es halt heutzutage ist. Also ich finde, es ist eigentlich eher so diese Tendenz.
Aber um vielleicht doch mal was Positives zu sagen, ich glaube, so Scheibenbremsen und so ist schon hilfreich wahrscheinlich mit Anhänger.
Beim Fahrrad schon, ja. Und da ist wirklich auch was, das ist auch so ein Punkt, da muss die Industrie auch noch was tun. Ich glaube, da gibt es auch schon so die ersten Ansätze bei dem einen oder anderen Hersteller. Und zwar ist das nämlich wirklich auch eine Bremse des Anhängers. Also, dass ich den, wenn ich den Anhänger am Rad habe, dass ich den irgendwie auch bremsen kann. Weil, wie ich ja sagte, viele Leute halten sich auch nicht an dieses Limit von 40 Kilo als Gewicht. Und wenn ich da bergab fahre, also ich bin ja viel auch in den Bergen unterwegs, das ist halt ein enormes Gewicht, was da schiebt und was die Radbremse da aushalten muss. Und das ist wirklich sowas, da müsste die Entwicklung wirklich ein bisschen schneller vorangehen noch. Und in dem Zusammenhang, gute Scheibenbremsen, das ist natürlich was, sich über die Jahre entwickelt hat. Klar, ich habe auch noch ein Rad mit Felgenbremse, aber das ist klar, die Scheibenbremse zum Beispiel ist etwas, ohne die wäre ja das gar nicht denkbar, einen Anhänger mit 40 Kilo überhaupt bergab zu bremsen. Also das ist so eine, ich sag mal, eine Entwicklung, die es über die Jahre gegeben hat, die eigentlich ja wegweisend war auch.
Jetzt hat Andi schon angesprochen, du machst es seit über 7 Jahren, du bist mit Napoli viel in den Bergen unterwegs und wenn wir schon mal mit dir darüber sprechen, über die Leidenschaft, mit dem Hund unterwegs zu sein, dann wollen wir natürlich auch wissen, gab es mal einen Moment, wo du heute noch denkst, ja, das war irgendwie einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Moment mit dem Hund?
Och, es gab so viele von denen. Also ich liebe einfach so Bike-and-Hike-Touren, also wo ich dann irgendwo auf den Berg rauf war, auf eine Alm oder in ein Tal rein, möglichst einsam. Das ist ja eben das Schöne, dass das Rad ermöglicht mir ja eben wegzufahren von diesen Massen, die auch heute schon in den Bergen unterwegs sind. Und dann ganz einsam da irgendwie noch eine Gipfeltour zu machen. Also da könnte ich jetzt gar nicht sagen, was so der schönste Moment war, das weiß ich nicht. Und was ich auch wahnsinnig gern mag, einfach, das ist wirklich so Bikepacking mit dem Napoli hinten und da so ganz abenteuerlich unterwegs sein. Habe ich zwar noch nicht so arg viel gemacht, aber das sind auch wirklich so ganz abenteuerliche Momente, die man da erlebt. Und die finde ich auch ungemein schön.
Oder anders gefragt, auf was freust du dich im Jahr 2023? Hast du da schon eine Tour im Auge?
Na, keine spezielle. Ich bin auch eher so der spontane Typ. Aber ich habe mir vorgenommen, wirklich mehr so Bikepacking-Touren zu machen. Also letztes Jahr war ich noch 3 Tage nur, bin ich über die Insel Krk von Kroatien gefahren. Und das war auch eher Zufall, dass ich da auf den Camino Krk gestoßen bin. Das ist so ein Pilgerweg. Und mit dem habe ich da so diese Insel umrundet und das waren ganz tolle 3 Tage. Einfach viel Küste, ganz, ganz viel eben auch Untergrund, wo der Napoli eben selbst laufen kann. Einfach, weil das ist ja auch schwierig, so Touren zu finden, wo eben der Hund auch sehr viel frei laufen kann und ich nicht viel Straßenanteil habe, sodass ich den dann halt ziehen muss. Wenn ich mit dem normalen Rad unterwegs bin, ist das ja ein wichtiger Punkt. Und das hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Also von der Sorte hätte ich gerne noch mehr in 2023.
Katrin Eichhoff sagt das. Sie betreibt den Blog radelhund.de und hat mit uns über Tipps und Tricks für den Hundetransport und die Hundebegleitung auf und mit dem Rad gesprochen. Wir sagen vielen Dank. Viele schöne solcher Ausfahrten, wie du sie gerade beschrieben hast, in diesem Jahr 2023 und natürlich auch darüber hinaus. Und viele Grüße natürlich auch an Napoli.
Ja, danke schön. Euch auch tolle Touren.
Danke, gute Fahrt.
Ciao, ciao.
Andi, jetzt wird's total meta. Denn jetzt rufen wir dich gerade rein. Du hörst.
Du kannst jetzt, du hörst jetzt, wie du reinkommst.
Wie du selber reinkommst. Das ist eigentlich wirklich sehr meta.
Pass auf, jetzt passiert was total krasses. Hallo Andi.
Hallo.
Jetzt hörst
du dich,
wie du selber ins Studio kommst. Also das ist vielleicht.
Und Frieda ist auch da.
Einer der größten Meta-Momente, die ich jemals bei einer Podcast-Aufzeichnung hatte, dass wir sagen, Wahnsinn. Wir rufen Andi rein. Jetzt kommt Andi rein. Er kann sich selber dabei hören, wenn er das hier schneidet, wie er reinkommt. Hallo ja. Andi. Du müsstest dir dieses Mikro mit Gerolf teilen, oder?
Kein Problem. Brauchst du vielleicht noch einen Kopfhörer?
Nö, ich höre ja.
Okay. Andi ist ja ein Audioprofi.
So, das ist der Moment, in dem Andi nicht nur hier das erste Mal ein Interview mit geführt hat, sondern in dem er auch mit uns zusammen im Studio steht. Wir zu dritt quasi, Christian, Andi und ich. Hallo Andi.
Hallo, hallo.
Und jetzt war ich ja nicht dabei bei dem Gespräch, aber ich bin hier in Sanne gekommen, habe durch die Scheibe des Studio 4 geschaut und habe Andi und Christian noch im Gespräch gesehen, habe noch 10 Minuten rumgesessen.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Wie bitte?
Wie hast du dich dabei gefühlt, als du uns im Studio gesehen hast?
Stolz. Stolz und dann kam sie raus und ich sag nur so, ja, es ging länger als gedacht. Und Christian, du hast mir gesagt, naja, wir waren aber trotzdem total an der Oberfläche. Also es ist wirklich ziemlich viel drin im Thema Fahrrad und Hund, oder?
Ja, also wirklich. Katrin hat es sehr, sehr gut erklärt, aber wir haben, glaube ich, im Gespräch auch festgestellt, dass man noch Stunden darüber reden kann. Und ich würde jetzt schon die völlig verrückte These wagen, dass wir viele Zuschriften zu dem Thema bekommen werden und wahrscheinlich Follow-up würde man neudeutsch sagen, machen müssen eines Tages. Also wir müssen sicher nochmal viele der Fragen, die jetzt sich stellen, durch die Antworten, die wir gehört haben, machen. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt wieder. Ich persönlich zum Beispiel, dass es halt Hunde gibt, die gar nicht hinten mitfahren wollen, weil sie einfach vom Wesen her dafür nicht gemacht sind, sondern die müssen dann halt vielleicht vorne mitfahren. Das gilt wahrscheinlich für den Hund, den ich häufiger begleite oder der mich begleitet, je nachdem. Und ich weiß nicht, Andi, was hast du gelernt?
Erstmal möchte ich sagen, das war heute mein allererstes Interview überhaupt. Nicht nur jetzt hier bei euch, sondern überhaupt. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal so richtig ein Interview geführt hätte.
Und das hast du gut gemacht, muss ich mal sagen.
Vielen
Glückwunsch,
Dank.
Glückwunsch.
Vielen Dank, vielen Dank. Nee, aber ich habe mich tatsächlich ein paar Mal ertappt, bei Sachen, die sie angesprochen hatte, wie zum Beispiel dem Nebenherfahren oder Hinterherfahren, dass man das eben checken muss. Und das haben wir bei unseren Seetouren häufiger gemacht. Also wie hat sie auch gesagt, man kann ja nicht permanent immer hintereinander fahren oder nebeneinander. Und da musste ich mich dann anpassen und habe natürlich gemerkt, wie Frieda reagiert, wenn ich hinter ihr bin, dass sie dann nach hinten guckt, aber es geht nach vorne. Und das war ein bisschen unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also solche Sachen, die sie da angesprochen hatte, kamen bei mir eigentlich in den 2 Fahrten, die ich jetzt bis jetzt nur gemacht hatte mit dem Anhänger, tatsächlich vor.
Macht Frieda Ärger im Anhänger?
Also sie hat...
Rabatz.
Ich würde mal sagen, jein. Ich hab das immer ein bisschen unterbunden, weil ich dann eben neben ihr gefahren bin. Sie fiebt auf jeden Fall, was jetzt schon mal kein gutes Zeichen ist.
Bist du ein strenger Hundevater?
Manche sagen ja.
Ich sage ja.
Die Rolf sagt ja.
Manche sagen nein. Ich merke nur, was auch immer ich mache, es zeigt noch nicht so viel Wirkung. Ich habe sie erst seit ein bisschen, so knapp zwei Jahren. Und wenn sie uns jetzt hier so anschauen mit ihren kleinen Äuglein, ist sie natürlich super lieb.
Ich finde, das sind schon ziemlich große Äuglein, aber ich habe auch einen kleineren Hund im näheren Umfeld.
Mhm. Aber ja, sie macht schon eigentlich Ärger in dem
Macht
in dem
sich
Anhänger.
Schon bemerkbar.
Ja. Sie hat jetzt natürlich so in dieses, wir haben so einen, ich sag mal, einen billigen Anhänger einfach mal gekauft zum Testen, weil wir natürlich jetzt irgendwie nicht sagen konnten oder wollten, wir kaufen uns jetzt hier für, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wie die Preisrange ist. Wir holen uns jetzt hier mal einen Anhänger für, ich glaube, es waren 80 Euro oder so.
Neu sind es auf jeden Fall deutliche Hunderter bis
garantiert, wollte ich gerade sagen. Da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld ausgeben. Mhm. Und es hat dann eben so billigstes Mesh. Und das reicht halt einfach 0,0 aus für die Zähne, die Frieda hat. Also da sind jetzt schon vorne und hinten überall kleine Löcher, weil sie dann, sah ziemlich witzig aus, als wir gefahren sind, einfach so reingebissen hat und ihre Nase hat nach oben geschoben. Und du hast nur von hinten so kleine Gremlin-Beißerchen gesehen. Und es sind halt überall kleine Löcher drin. Ich hoffe mal, dass sie das nicht allzu oft macht. Aber wenn sie sagt, dass sie schon irgendwie 5-6 Monate lang trainiert hat mit dem Hund, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit dir trainieren muss, weil bei uns war es halt tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde lang Leckerlis da reinwerfen, dann per Hand im Innenhof ziehen, einmal im Kreis rum.
Kenne ich alles.
Dann mit dem Fahrrad nebenher gelaufen und das halt aber alles innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden vor der Fahrt, die wir geplant hatten. Und das sollte man auf jeden Fall nicht tun.
War es bei euch auch so, dass das Aufsetzen aufs Fahrrad ein großes Problem war? Also das war bei dem Hund, den ich...
Dann ging es halt einfach los, weil wenn man natürlich läuft,
genau, und dann geht's
dann,
auch.
Dann ist es ja recht
ruhig. Aber sobald man sich auf den Sattel
setzt. Genau. Da, sie ist ordentlich, also ich meine, die Straßen in Leipzig Richtung See, die sehen auch dementsprechend aus. Das wird schwierig dann für so einen Hund bei so einem ungefederten Anhänger, weil ich glaube, da sind die Reifen tatsächlich nur mit so einem Splint gesichert. Und das scheppert ordentlich. Und dann so einen kleinen nervösen Hund, also wie sie guckt, ne? Als ob sie wüsste, über was wir reden. Da drin zu haben.
Muss man vielleicht erklären, Frieda sitzt tatsächlich hier neben uns. Stimmt, Frieda war doch auch schon mal zu Gast, war doch schon mal eine Losfee. Also Frieda kennen wir.
Wie konntest du das erheben? Wie konntest du das vergessen?
Ich vergesse immer mal Dinge, Gerolf. Das sollte dir auch schon mal aufgefallen sein.
Genau. Ich bin, also ich höre euch fasziniert zu.
Fasziniert und was ist ein gutes Wort? Entgeistert? Nee. Also so ein bisschen, weil es so weit weg ist von deinem Alltag?
Nee. Nee, das nicht. Also das ist nur so, wenn man von draußen Leuten zuhört, die sich mit etwas sehr gut auskennen, wo man selbst nicht so drinsteckt. Ne? Und wenn man sieht, so Christian sagt was und Andi nickt, ja, ist bei mir auch so und dies und das. Also es scheint wirklich ein großes Thema zu sein. Ihr könnt hier Erfahrung teilen und so. Insofern ist es ja gut, dass wir dieses Gespräch, dass genau ihr das geführt habt. Andi, wie viele deiner Fragen sind unbeantwortet zum Thema Hund und Fahrrad?
Eigentlich keine. Also wenn, dann wären es solche Fragen gewesen wie, hat Napoli einen Schlafsack? Aber das hat nichts mit dem Fahrrad zu tun.
Ja, Schlafsack, Hängematte, Kocher, weiß man auch nicht. Ja. Habt ihr auch, das fällt mir noch ein, habt ihr auch gesprochen über Hunderucksäcke?
Nein, haben wir tatsächlich nicht.
Wisst ihr, was ich meine?
Wo man den Hund reinmachen kann, ja.
Nee. Also ich hatte jetzt gedacht, den Rucksack, den man um den Rücken des Hundes legt, beim Hiken.
Nee, ich dachte an einen Rucksack. Also ich habe das mal gesehen, wo Leute...
Kleine Hunde reinstecken können.
Ja, oder auch mittelgroß, also Frieda-Größe. Ne?
Echt?
Oh, so, das ja, ist ja. Schon... Da bin ich nach Hause gefahren und fährt vor mir, denk, was ist denn das? Ja. Und dann guckt da wirklich, sitzt dieser Hund auf dem Rücken drauf und der Schwanz guckt raus, die Beine gucken raus. Mhm. Also war ich halbwegs fasziniert, weil ich diese Form des Hundetransport noch nicht kannte.
Deswegen so tief sind wir noch nicht eingedrungen. Ich sag ja, es gibt noch schon so ein paar Themen, die man definitiv noch... Wir haben aber zum Beispiel über Hundebeiwägen gesprochen.
Sehr gut.
Die es ja auch gibt, die ich auch schon häufiger gesehen habe. Ja. Und hat sie auch nochmal erklärt, das sind meistens Bastellösungen. Also das gibt es jetzt nicht irgendwie in Serie. Und, das würde ich sehr freuen, wenn du es dann hörst, sie hat auch gleich mehrere Wünsche an die Fahrradindustrie, was sie alles noch beachten müssen in Sachen Transport.
Jetzt müsst ihr mir hier nicht genau den Podcast nacherzählen, weil ich kann das ja noch hören. Und die Leute, die jetzt hier unsere Moderationen hören, die haben das ja schon gehört.
Richtig,
hoffentlich. Insofern, es gibt ja noch einen anderen Grund, warum Andi jetzt hier drin ist oder warum wir dieses Gespräch genau jetzt geführt haben. Ne?
Der ist ein bisschen traurig, ehrlicherweise.
Der ist ziemlich traurig.
Ja, sehr sogar. Weil Andi wird uns zumindest räumlich verlassen. Also ich glaube... Emotional wird er uns niemals verlassen. Aber Andi wird nämlich wegziehen aus Leipzig Richtung Bayern. Also von daher Richtung Radl mit Hund eigentlich, auch Richtung Wandern. Aber sag doch mal selber, Andi, wie kann das passieren, dass du uns nach all den Jahren, wo du uns als Audioproducer unterstützt hast, jetzt wegziehst?
Das frage ich mich eigentlich auch noch. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber ja, ich habe eine neue Stätte gefunden. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, man hört es ja an meinem Dialekt. Und jetzt habe ich tatsächlich unten einen Job gefunden, der so ein bisschen in der Filmbranche ist, was eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, meine Leidenschaft ist. Und wir hatten Glück, meine Verlobte hat auch einen Job unten gefunden, das heißt fast zeitgleich sogar. Und meine Eltern sind unten, die Eltern meiner Verlobten sind unten. Das hat sich jetzt einfach so gut angeboten, dass wir das machen mussten. Und letztendlich war ich hier auch 7,5 Jahre und dann ein bisschen um die 3 Jahre hier bei euch. Also alles schon eine sehr lange Zeit, definitiv. Und es war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung, das nicht. Und ich habe es auch gesagt, am liebsten würde ich Leipzig mit runternehmen. So.
Und den Antritt?
Den Antritt werde ich jetzt wahrscheinlich dann einfach nur erstmal als Zuhörer genießen können.
Ja, aber wenn du Leipzig mit Richtung München nimmst, dann sind wir gleich nochmal bei teurer Wohnen. Da schließt sich dann dieser Kreis, obwohl ja. Er sich auch ohne schon natürlich deutlich in Bewegung gesetzt hat. Du hast schon gesagt, du warst ungefähr 3 Jahre hier bei Detektor. Ich habe irgendwann mal diesen Podcast selbst geschnitten, habe da ziemlich gestümpert, weil ich habe das vorher nie gemacht. Bisschen Praktikum und so. Dann kam Andi, dann hörte sich alles viel besser an. Ich bin mir sicher, man hat das auch gemerkt. Was hast du in den 3 Jahren Antritt mitgenommen? Ist es für dich die total obskure Parallelwelt, die sich da irgendwelche Nerds zweimal im Monat um die Ohren hauen? Oder ist dein Verständnis für uns gestiegen? Oder wie guckst du da drauf?
Da ich ja vom Dorf komme, bin ich auf jeden Fall quasi als Autofahrer groß geworden. Und ich muss aber sagen, ich konnte mich schon immer mit 2 Rädern identifizieren. Mein Vater fährt viel Motorrad oder ist früher noch mehr gefahren. Und grundsätzlich, keine Ahnung, ist Fahrradfahren natürlich auch damals in meiner Jugend das Verkehrsmittel Nummer 1 gewesen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie am Trampen war oder meine Eltern nicht irgendwo hingefahren hatten oder ich noch nicht vielleicht Skateboard gefahren bin. Aber nee, grundsätzlich war ich schon immer pro Fahrradfahren. Also ich finde, da sollte man sich immer gegenseitigen Respekt zollen auf der Straße. Also ich bin ein Autofahrer, der definitiv seinen Abstand einhält und auch da überhaupt keine Eile hat, an irgendeinem Fahrrad vorbei zu huschen. Genauso finde ich es aber auch wichtig, dass sich natürlich die FahrradfahrerInnen ja auch an die Straßenverkehrsregeln halten. Deswegen, ich glaube, es hat sich da hingehend eigentlich nicht so viel verändert. Vielleicht habe ich jetzt natürlich einen tieferen Einblick in die ganze Fahrradmaterie. Ich hatte schon immer ein paar verrückte Freunde, die in irgendwelchen Fahrradparks unterwegs waren.
Und was soll das denn heißen?
Verrückte Freunde im Sinne von Stunts, die sie gemacht haben und das abgesehen von der Straße eben ein bisschen gefährlicher wurde.
Willst du uns als verrückt bezeichnen?
Nein, nein, nein. Wenn man sich aber mit 80 km/h einen Abhang runterschmeißt und dann über eine Klippe springt und irgendwelche Stunts macht, dann ist das nun mal verrückt. Auf eine gewisse Art und Weise. Das muss ja nicht jeder machen. So. Aber solche Leute habe ich natürlich um mich rum. Und deswegen, Fahrradfahren war bei mir schon immer ein großes Thema. Und dadurch, dass ich wieder zurückkomme nach Bayern, wird es wahrscheinlich auch wieder ein größeres Thema werden, wenn ich mal auf dem Berg bin und den einen oder anderen runterheizen sehe.
Aber um nochmal auf Gerolfs Frage auch zurückzukommen, du hast ja viele Podcasts hier geschnitten bei Detektor FM. Du hättest ja den Antritt nicht unbedingt schneiden müssen. Hast du aber freiwillig getan.
Habe ich?
Ja.
Wüsste ich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, den schneide ich.
Ach.
Ich glaube, das kam so, also man hat so den hilflosen Gerolf gesehen, wie der da an seinem Programm saß und irgendwie so ein bisschen bemitleidenswert sah es dann schon noch aus, wenn er dann so um 18 Uhr noch
jetzt
nicht fertig wurde.
Haust du nochmal richtig einen raus?
Also da musste ich einfach einspringen und helfen. Nee, aber das war halt einfach ein Projekt, was ein bisschen umfangreicher war. Das fand ich schon mal ganz cool, weil wir haben natürlich auch ein paar Podcasts, die so 15, 10, vielleicht 30 Minuten sind. Und früher war ja der Antritt noch anders aufgebaut. Inzwischen hat er so eine Form gefunden, die ich finde halt sehr angenehm zu hören ist. Und ja, also.
Aber du hättest es ja, sagen wir mal, zumindest mal im letzten Jahr hättest du ja auch sagen können, ach komm, hier, Antritt macht jetzt mal jemand anders.
Zum ach Beispiel so, ja, Benny nee, oder nee, Flo nee, oder nee, so. Nee, das, nee, warum sollten die das? Also die haben ja genügend andere Projekte zu tun und keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich mochte schon immer so die Gesprächsdynamik zwischen euch und Jens zum Beispiel, fand ich immer sehr angenehm zu hören. Also es war, muss man sagen, es war keine Arbeit in dem Sinne, weil jetzt erst auch, ne? Also weil ich habe mich für die Themen interessieren können, definitiv. Es war jetzt nie irgendwie was, ich musste auch mal weinen. Also da kommt es, das war mit der Ausfahrt der Schulklasse.
Mm.
Das war schon sehr, sehr, also das war hart.
Ging mir genauso.
Ja. So, also ich schneide nicht nur, sondern ich höre auch zu. Also von dem her, ich mochte einfach die Themen und ich finde vor allem in Leipzig hat sich tatsächlich auch sowas in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen geändert. Und das ist dann schön quasi von beiden Seiten irgendwie zu sehen. Ne? Also jetzt nicht nur der Autofahrer, der jetzt mal sagt, ah, guck mal, da ist eine Spur, sondern halt dann vielleicht die Person, die dahinter steckt, die dafür irgendwie mitgewirkt hat, dass da eine Spur hinkommt. Und solche Sachen sind immer interessant für mich herauszufinden. Also deswegen war das für mich wirklich jetzt nichts, wo ich sage, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, hier weiterzumachen.
Also ich kann nur noch mal unterstreichen, dass wir sehr, sehr traurig sind, dass du gehst, weil es auch uns beiden, glaube ich, da darf ich für Gerolf mitsprechen, du darfst es auch gerne nochmal unterstreichen gleich, immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir zu arbeiten. Und Gerolf hat schon gesagt, dank dir ist der Antritt auch in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich besser, professioneller und leichter zu hören gewesen. Deswegen danke an der Stelle. Wir können natürlich verstehen, dass du jetzt nach Bayern gehst, findest es trotzdem blöd. So.
Genau. Also die 18 Uhr waren optimistisch. Also, dass du mich bemitleidet hast, hast du mir jetzt zum ersten Mal gesagt, aber ich verstehe es. das ging auch manchmal länger. Und für mich hat es das total entstresst. Also zwischendurch stand schon manchmal die Frage, kann ich das alles so weitermachen? Und da kam das mir gerade recht, um mich da auch inhaltlich besser konzentrieren zu können. Und jetzt bist du schon der Zweite, der hier innerhalb von ein paar Wochen sagt, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Oder ob das, ich finde das auch immer. Es kann auch immer ein bisschen kritisch sein, ne?
Kann, ja, definitiv.
Wobei das, also ist natürlich ein Kompliment für dieses Thema und so, und dass ihr das so Spaß macht. So, und Eva jetzt total abgleiten in Gespräche, die wir vielleicht auch einfach zu dritt und intern führen sollten, kann ich nur sagen, also die Person, die dafür verantwortlich ist, dass sich das hier so gut anhört seit 3 Jahren, wie es das tut, das ist Andi. Andi verlässt uns und er hat uns aber auch noch ein Gastgeschenk mitgebracht. Wem aufgefallen ist, dass dieser Podcast seit dieser Ausgabe einen neuen Jingle hat und vielleicht mehrere neue Jingles, ratet mal, wer dafür verantwortlich ist. Ich sag danke, Andi, danke, Frieda, wie sagt man so, wir hören uns.
Absolut. Und alles Gute für die Ausflüge in die Berge.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch viele weitere schöne Gespräche und dass ich da auch weiterhin schön lange zuhören kann.
Das würde uns sehr freuen, wenn du das weitermachst. Wenn wir Hilfe brauchen, melden wir uns, egal ob von dir zum Schneiden oder von Frieda, für Lose.
Stichwort Hilfe. Da können wir im Prinzip nahtlos anknüpfen, denn Christiane ist zu Gast gewesen, auch in dieser Woche. Und da, das hast du ja schon verraten, warst du nicht mit dabei, aber wir hatten 3, wie ich finde, sehr, sehr spannende Themen. Und eines davon, haben wir schon gesagt, ist natürlich auch der Hundetransport.
Ich bin gespannt.
Mein Fahrrad ist krank.
Neues Jahr heißt natürlich auch, dass wir neue Fragen von euch beantworten. Und das machen wir nicht allein, das wäre relativ doof, sondern wir haben dafür ja Christiane, die Werkstattmeisterin, mit am Start. Und in dieser Ausgabe ist Gerolf nicht mit dabei, weil er kurz vor der Aufnahme krank geworden ist. Und an dieser Stelle gute Besserung, Gerolf. Ich sage aber erstmal frohes Neues und herzlich willkommen, Christiane. Hallo.
Ja, hallo und von mir auch gute Besserung, Gerolf.
Christiane, wir haben wieder einige Fragen bekommen. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr. Gab es schon Notfälle in der Werkstatt?
Na, da haben wir erstmal Inventur gemacht und das muss man mögen.
Ist ein Klassiker, habe ich auch von anderen Fahrradläden mitbekommen, dass sie Inventur gemacht haben. Was ist da dein Liebling? Was zählst du am liebsten?
Was ich am liebsten zähle? Gute Frage. Na, die Kleinteile, Fächer, die ich jedes Jahr zähle. Mhm. Diesmal durfte ich nicht.
Und ich habe von anderen Fahrradläden übrigens mitbekommen, da trinkt man auch mal ein Bierchen zwischendurch. Ist das bei euch auch so?
Nein, das ist bei uns ganz und gar nicht so. Wir reden drüber, aber...
Ihr redet über Bier trinken.
Wir reden über Bier trinken und so, aber das Vergnügen kommt ja nach der Arbeit.
Okay, ja, kann ich auch verstehen. Aber da war die Begründung, ich will jetzt keine Namen nennen, anderen bekannten, befreundeten Fahrradladen, man kann nicht 8 Stunden durchzählen, irgendwann muss man mal ein Bierchen trinken.
Naja, man wird doch irre davon, ohne Bier zu trinken. Also, nee, wirklich. Also ja. Ganz seriös, wir zählen da, bis wir alle schlechte Laune haben und dann zählen wir nochmal nach. Und da wird die Laune dann meistens ein bisschen besser und am dritten Tag sind wir durch.
Ja, das klingt doch gut. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Die kommt von Christiane aus Heusenstamm, schreibt sie übrigens. Und sie hat folgende Frage. Meine letzte Jahresausfahrt, die Mail stammt tatsächlich vom 31. Dezember, also wirklich am letzten Tag des Jahres geschickt. Meine letzte Ausfahrt für dieses Jahr musste leider mit einem Platten an meinem Gravelbike vorzeitig beendet werden. Und dann durfte ich noch 6,5 Kilometer nach Hause laufen, weil mein Mann gerade mit den Kindern unterwegs war. Wie es Murphy's Law so will, hatte ich gerade dieses Mal meine Mini-Luftpumpe nicht mit dabei. Sonst habe ich sie immer dabei und noch nie gebraucht. Diesmal war sie einfach zu faul und zack, ist sie natürlich bestraft worden dafür. Aber deswegen diese Frage an Christiane, schreibt sie. Was ist denn nun ein gutes Notfallset für solche Fälle? Kann man das so pauschal sagen?
Naja, wenn man mit einem Schlauch unterwegs ist und einem Gravelbike oder Rennrad, also eher etwas höhere Luftdrücke fahren möchte, dann sollte man darauf achten, dass man eine Luftpumpe dabei hat, die diese Drücke auch erreichen kann. Also da steht auf der Verpackung immer irgendwas, was versprochen wird. Das würde ich mit Vorsicht genießen. Und wenn man mit 4 Bar fahren möchte, dann würde ich mir eine Pumpe kaufen, wo drauf steht, versprochen sind 10 Bar. Das kriegt man dann auch wirklich gut hin. Wenn da wirklich draufsteht, wenn da 4 Bar draufsteht, dann ist bei maximal 2 Bar Ende. Das kann man nicht mehr. Vor allem nicht unterwegs, gestresst vom Platten und so weiter, kriegt man das nicht aufgepumpt.
Kannst du sagen, warum das so ist?
Druck erzeugt man mit Kolbendurchmesser und all so ein Kram und mit Kraft. Und da spielt gegen einen der Stress des Plattens. Und ja, und dann möchte man ja keine Standluftpumpe mitnehmen. Das heißt, man muss eben so ein Zwischending finden. Und Rohrpumpen sind meistens etwas druckstabiler noch als Kunststoff. Ja, aber kann man, glaube ich, auch nicht pauschal sagen.
Aber ich verstehe schon, dass mit kalten Fingern und vielleicht auch schlechter Laune man nicht in Laborbedingungen arbeitet.
Ja, genau. Aber ja, also es gibt da von, ich glaube, 15 Euro oder 12 Euro, also für den Preis kriegt man wirklich schon eine ordentliche Pumpe, mit der man hier dieses Clavaron-Ventil, also die französischen Ventile, die ja alle an ihren Gravelrädern haben oder am Rennrad, super aufpumpen kann. Und ich glaube, einer heißt Race Day. Da kann ja jetzt jeder den Hersteller selber raussuchen. Das ist tatsächlich meine Lieblingspumpe. Es gibt aber eben auch wirklich wunderschöne Pumpen mit einem unglaublich hübschen Design und in allen möglichen eloxierten Farben. Und da kann man dann auch schon mal hoch bis, das weiß ich gar nicht, 60, 70, 80 Euro ausgeben.
Christiane hat das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht, weil im Prinzip kommt sie direkt mit der Anschlussfrage. Sie schreibt nämlich, auch wenn ich die Pumpe dabei gehabt hätte, und über die Pumpe haben wir ja gerade schon geredet, glaubt sie nicht, dass sie den Schlauch gewechselt hätte. Das hatte sie nämlich alles mit dabei. Sie hat aber vor ein paar Jahren mal so ein Spray gekauft, das man in den Schlauch macht, aber auch dafür hätte sie die Pumpe gebraucht. Sie hatte aber Angst, dass es schon zu alt ist. Kann sowas ablaufen?
Alles, absolut alles auf der Welt verschleißt, wird zu alt und stirbt irgendwann. Oder wird Steine werden kleiner und Dichtmilch wird wässrig und diese Pannensprays, wenn die überhaupt irgendwann mal funktioniert haben, dann werden die auch alt und funktionieren dann nicht mehr. Ich habe aber noch nie ich kann dir, Christiane, leider nicht sagen, nach wie vielen Monaten, Jahren oder sowas dann überhaupt gar keine Chance mehr besteht. Da habe ich noch kein Experiment zu gemacht.
Das heißt, im Zweifel ausprobieren?
Naja, ich würde das Gewicht dieses Pannensprays unbedingt sparen und lieber einen Kurs belegen im Reifenschnell wechseln und eben Schlauch wechseln oder das einfach mal üben. So, dass man eben auch dann unterwegs, wenn es halb dunkel ist und naja, wenn man es eigentlich überhaupt nicht mehr kann von den Bedingungen her, dass es dann doch noch klappt. Also das ist vielleicht jetzt nicht die Lieblingsantwort, die jemand hören möchte, aber ich glaube, das ist doch die beste Variante.
Ach, ich glaube, so von Namensvetterin zu Namensvetterin kann man das schon mal sagen. Aber was mich dann natürlich interessieren würde, ist, also du sagst, man braucht eine Pumpe und einen Schlauch, wenn man den Schlauch fährt. Muss ich beim Schlauch irgendwas beachten?
Warte mal nochmal zurück. Es gibt ja auch jetzt Tubeless-Fahrer und ist ja nicht meine Lieblingsvariante, sondern ich fahre gerne Schlauch, weil ich auch eher mit hohen Drücken fahre, da macht das nämlich Sinn. Aber was ich mit dieser Tubeless-Milch schon abgedichtet bekommen habe, sind Fußbälle von meinem Sohn zum Beispiel, die sich sonst nicht mehr auf einen ordentlichen Druck bringen ließen und davon ein bisschen was reingekippt, ein bisschen geschüttelt oder Schubkarrenschläuche auch, also die Schläuche. Wer weiß, ob das nicht auch in so einem Fall helfen würde, wenn man unbedingt was zum Abdichten reinkippen möchte und da wieder auf so ein bisschen auf Bio und Grün und so achten, weil da sind natürlich auch Mittelchen drin, die man ja nicht wirklich so in die Umwelt kippen möchte.
Das heißt, kleiner Lifehack, so ein bisschen Dichtmilch da rein könnte auch helfen beim Schlauch.
Also könnte helfen, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert, und ich würde die Dichtmilch nicht mitschleppen anstelle eines Schlauchs oder zusätzlich noch zum Schlauch, das ist alles Quatsch, also bitte Schlauch mitnehmen, und Reifenheber braucht man natürlich auch noch, die Dichtmilch nicht, aber für den Fall, dass man eine kaputte Schubkarre zu Hause hat, da funktioniert es, das kann ich sagen.
Okay, dann kommen wir jetzt aber zum Schlauch. Du hast schon gesagt, wir brauchen Reifenheber, wir brauchen eine Pumpe und einen Schlauch. Was muss ich beim Schlauch beachten? Irgendwas? Ja, muss reinpassen.
Genau, muss reinpassen, muss die richtige Größe haben. Und ich würde da keinen Leichtgewichtsschlauch nehmen oder irgendwas ganz Spezielles, sondern einfach einen hundsgewöhnlichen Schlauch. Wie viel wiegen die? Mit einem Ventil, das lang genug ist, um durch die Felge zu passen. Darauf sollte man vielleicht achten bei so einem Ersatzschlauch. Weil ich habe schon hochprofilierte Felgenfahrer gesehen, die dann dumm aus der Wäsche geguckt haben, weil in das Loch reingucken ging, aber da kam nichts raus. Also das Ventilloch meine ich. Man muss natürlich an das Ventil mit der Pumpe auch noch irgendwie rankommen können.
Wie kriege ich denn die passende Größe raus? Ist vielleicht eine dumme Frage, aber...
Na, die Schläuche sind immer Gruppenschläuche. Die passen eben von einer bestimmten von einem Minimum an Breite bis zu einem Maximum an Breite und eben auch, was den Durchmesser angeht. Und auf dem Mantel steht eben drauf, was man für eine Größe braucht. So ein klassisches Rennrad heute hat so eine Bereifung, weiß ich nicht, 30 Millimeter in der Breite und 622 Millimeter im Durchmesser. Und dann guckt man eben nach Schläuchen für 30 minus 622, so steht das auf dem Mantel drauf. Und dafür braucht man eben den passenden Schlauch. Genau.
Wo finde ich das auf dem Mantel? Das steht irgendwo.
Das ist meistens so ein Hochpräge-Verfahren und da muss man ein bisschen suchen, weil das ist ja meistens schwarz auf schwarz. Ja.
Aber kann man finden?
Entweder, manchmal steht es nur links, manchmal links und rechts. Also muss man eben den ganzen Mantel mal absuchen.
Und wenn wir jetzt schon über Reifenheber auch gesprochen haben, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, die haben sich bewährt?
Das ist so eine Vorliebengeschichte. Also früher habe ich mit so etwas klobigeren Reifenhebern immer Kunststoff, bitte, 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 bitte immer Kunststoff gearbeitet gedacht, es gibt nichts Besseres. Und dann bin ich über so Blaue von Schwalbe gestolpert und dachte, oh Gott, sind die flach und damit kriegt man ja überhaupt nichts hin. Und das sind inzwischen halt einfach meine Lieblingsreifenheber geworden. Irgendwie eine Zeit lang gab es nichts anderes oder ich kam an nichts anderes ran. Man gewöhnt sich eben an alles und die haben irgendwie alle ihre Berechtigung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, wo ich schon ziemlich viel davon gesehen habe.
Manche haben ja auch so ganz interessante Formen, ne? Vorne oft so ein bisschen flach und hinten wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Haken. Wofür braucht man das eigentlich?
Also der Haken ist dafür da, dass man den Reifenheber sozusagen fixieren kann während der Montage im Laufrad, also an einer Speiche einhaken kann. Ich frage mich allerdings auch, warum die da dran sind, weil ich weiß nicht, ich habe die nicht mal am Anfang meiner Karriere gebraucht. Ich weiß ich eigentlich gar nicht.
Ich benutze sie nämlich auch nicht und ich habe jetzt gedacht, du kannst mir sagen, warum die da dran sind. Aber an die Speiche ranmachen, das verstehe ich, aber ich habe es auch noch nie gemacht, glaube ich. Naja. Aber gut, nee, manche machen, vielleicht meldet euch hier mal, meldet euch gerne, wenn ihr die benutzt. Das würde mich mal interessieren.
Ja. Es gibt ja auch Reifenheber. Gibt es ja auch im Dreierpack immer. Und also ich brauche höchstens zwei. Also wenn es ganz dumm sitzt, dann brauche ich zwei. Aber es gibt drei.
Da kann ich aber weiterhelfen. Ich habe schon mal drei benutzt. Tatsächlich.
Und warum?
Ja, weil der Mantel irgendwie so hart war, dass es irgendwie schwer war, den abzubekommen überhaupt erst. Also der war noch so frisch, glaube ich, einfach. Also der Gummi. Ich habe das eh immer so am Anfang. Da habe ich dann irgendwie die alle drei gebraucht, um den überhaupt erstmal runterzubekommen. Das hat dann geholfen.
Ah, ja.
Also sozusagen damit so ein bisschen den Winkel zu öffnen oder so. Also dann ging es irgendwann. Ja.
Da hätte ich einen anderen Tipp. Also nicht drei Reifenheber, sondern den Mantel eben erstmal in die Felgenmitte schieben. Also wenn man eben dieses Rad sich vorstellt, also die Felge wie ein aufgebogenes Band nur noch. Und dass der Mantel dann eben im Felgenbett, also in dieser kleinen Vertiefung, und zwar links und rechts überall drin sitzt, dann hat man am meisten Platz. Und dann kriegt man den Mantel eben auch an einer Stelle sogar mit Fingern meistens, ohne Reifenheber, so über die Felgenflanke drüber, dass es klappt.
Das werde ich beim nächsten Mal, glaube ich, mal versuchen, weil ich habe es auch schon oft geschafft, dass ich dann mit dem Finger, wenn ich das letzte Stück dann so rüberdrücken wollte, dass ich dann mir schön hier die Hornhaut abgeraspelt habe.
Muss man nicht mehr zur Maniküre.
Ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen. Gibt es irgendwas, was sonst noch ins Notfallkit aus deiner Meinung unbedingt mit rein sollte?
Eine kleine Stopfnadel, spitzes Ende, um etwaige so kleine Scherben und so, die im Mantel drin sind, eben rauszupopeln. Oder eine angespitzte alte Speiche oder irgendwie sowas. Und muss natürlich nicht die ganze Länge einer Speiche sein, reichen auch die 3 Zentimeter einer Stopfnadel. Und so ein Inbus-Schlüssel-Set, was man eben so an seinem Rate dran hat, an Schräubchen, Schrauben, Sattelhöhe nochmal schnell verstellen, Sattel festschrauben, gucken, ob, was weiß ich, Lenker oder Vorbau verdrehen für den Fall, dass man doch ein Taxi rufen muss oder sowas. Das sollte man auch dabei haben.
Aber einen Zangenschlüssel braucht man nicht.
Ich habe meinen kleinsten Zangenschlüssel dabei, auf jeden Fall. Aber da muss ich mal noch nachgucken, welche Länge das ist und welche Größe das ist. Also kann ich empfehlen für jetzt größere Reisen, wo man eben nicht gleich wieder nach Hause kommt. Dann finde ich das sehr praktisch. Aber normalerweise braucht man auch keinen Kettennieter und man braucht auch keinen Zentrierschlüssel. Und habe ich dabei. Brauchen tut man das nicht. Pumpe, Schlauch und Reifenheber. Ja, das ist das, was man schon dabei haben sollte.
Und du hast den Zentrierschlüssel als Talisman dabei?
Nee, also ich begegne ja beim Fahrradfahren, also nicht nur mir, sondern auch anderen. Und also ich konnte schon einigen helfen unterwegs. Und das ist blöd, wenn man weiß, wie es geht, aber hat das Werkzeug nicht dabei. Und dafür geht eben, außer dem kleinen Zangenschlüssel, sonst... Eigentlich würde auch nur der Zangenschlüssel reichen und kein Schlauch. Nee, das weiß ich nicht. Hilft, wenn man es kann. Aber wenn man das noch nie gemacht hat und schon lange nicht mehr zentriert hat, dann braucht man das auch nicht mitschleppen. Dann hilft man sich nicht. Also eben, man schleppt nur und anderen ja auch nicht.
Aber es ist gut zu wissen, falls ich dich mal treffe und einen Defekt habe, dann kannst du mir helfen, weil du auch einen Zentrierschlüssel dabei hast und auch einen Zangenschlüssel.
Oh ja, klar, gerne.
Dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage, und zwar von Bürger, und in der Mail steht: Ich habe mein Rennrad auf SRAM, darf man glaube ich sagen, Red E-Tap 11-fach umgerüstet und jetzt Probleme mit der korrekten Einstellung des Umwerfers. Kann man ja auch dazu sagen, gibt noch Shimano und auch Campagnolo, aber hier geht es jetzt um die SRAM E-Tap. Und da der Umwerfer, wenn er auf das große Blatt schaltet, ein wenig über das Ziel hinausschießt und dann wieder in die eigentliche Position zurückregelt, findet er nicht die richtige optimale Position. Entweder es schrabbelt kurz beim Schalten an der Kurbel oder das Schaltverhalten selbst ist schlecht. Gibt es einen guten Tipp?
Immer wieder erleben wir das, also in der Werkstatt, dass jemand mit so einem Problem kommt, und das kann jetzt alles sein. Also es liegt nie an SRAM oder an irgendeinem Montagsprodukt oder an eben der Elektronik.
Das ist schon mal eine Aussage.
Ja, es lag immer daran, dass der Umwerfer zu hoch, zu niedrig, zu die Begrenzungsschrauben nicht richtig justiert waren. Und ich glaube auch, dass man das alles ein bisschen besser kann, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und insofern rate ich mit dem Problem, bevor man sich jetzt diese neuen Teile alle kaputt macht, es sind ja alle sehr hochwertig, würde ich in dem Fall raten, tatsächlich in eine Werkstatt zu gehen.
Also ab zur Werkstattmeisterin oder zum Werkstattmeister?
Ansonsten gibt es natürlich auch hier im auf YouTube und so, und es gibt bei SRAM auch selbst so PDF-Anleitungen und so, da steht schon drin, auf was es ankommt, aber ich nehme an, das hat der Mensch alles schon versucht, und dann ab in die Werkstatt, ja.
Also, Bürger, Tipp von Christiane, ganz klar, ab zur Fachfrau oder zum Fachmann in die Werkstatt. Letzte Frage an dich für diesen Monat ist das große Thema dieser Ausgabe: Hundetransport. Gibt's da bei dir Anekdoten aus dem Laden oder so, wo du schon mitbekommen hast, oh ja, das war eine interessante, skurrile, innovative Lösung, wie man Hunde mitnehmen kann auf dem Fahrrad, am Fahrrad?
Naja, ich kenne die ganzen klassischen Varianten. Im Körbchen vorne, für die Kommunikation zwischen Mensch und Tier, glaube ich, ganz nützlich. Bei kleinen Hunden natürlich nur. Dann natürlich Hunde-Ausführstangen, also so, wo man die Leine befestigen kann, damit man so ein bisschen Puffer noch hat. Ich selbst habe da keine Erfahrung mit. Ich habe leider keinen Hund. Und es gibt natürlich auch, unser Chef zum Beispiel hat sich extra ein Lastenrad gekauft für seinen Hund. Und dann, damit er hinterherkommt mit dem Hund, glaube ich, auch noch das Ganze elektrifizieren lassen. Auf jeden Fall kann man natürlich auch mit dem Lastenrad einen guten Hund transportieren. Da sehe ich immer wieder glückliche Hunde, die so die Zunge rausgestreckt im Wind und so wie im Autofenster.
Das finde ich ganz interessant. Ich habe es ja vorhin schon kurz erzählt, bei Andi auch im Gespräch. Der Hund, den ich ein bisschen besser kenne, der will auf keinen Fall hinten im Anhänger fahren, aber vorne findet das richtig gut im Lastenrad. Also das scheint wirklich eine ganz gute Tendenz zu sein.
Ja, also ich glaube auch, das macht mehr Spaß, weil ich meine, die sehen ja, glaube ich, auch was mit ihren Augen. Aber muss man ein bisschen aufpassen mit dem Wind und den Augen, genau wegen Bindehautentzündung, habe ich gehört, soll gar nicht so ohne sein für so Hunde.
Ah, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber wie du es beschrieben hast, ich glaube, so aus dem Autofenster gucken oder von vorne aus dem Lastenrad, das finde ich irgendwie cooler, als hinten in so einem Wagen zu sitzen. Aber ja. Bindehautentzündung ist ein guter Punkt. Mhm. Ist dir irgendwas Skurriles untergekommen in all den Jahren irgendwie in Sachen Hunde? Oder würdest du von irgendwas abraten?
Na, wenn die Hunde dann ihr Geschäft erledigt haben und das ganze Geschäft dann eingesammelt ist in diese schwarzen Tüten, dann nehmt die doch bitte mit. Und ich finde immer wieder auf Fahrradwegen, an Fahrradwegen oder auch an sonstigen Spazierwegen im Wald diese schwarze Tüte mit dem Hundekot drin, das verstehe ich nicht. Also ich würde verstehen, wenn ihr es da nicht wegräumen würdet, ihr Hunde. So wie früher. Das würde ich verstehen. Aber da die Tüte fallen lassen, finde ich irgendwie komisch.
Das ist irgendwie so halber Job erledigt, ne?
Ja, also umweltfreundlich ist es nicht.
Und wenn du hast gesagt, du hast leider keinen Hund, wenn du dir einen Hund aussuchen könntest, was wär's für einer?
Also ich habe gehört, Pudel haaren nicht, aber dafür muss man sie irgendwie scheren. Das geht aber auch so, dass es nicht so aussieht wie so ein klassischer Pudel. Und die sollen sehr intelligent sein. Aber wenn, dann würde ich irgendwie so ein Kurzfell-Mischling, naja, kinderfreundlich und verspielt und sowas in der Richtung.
Eher klein oder eher groß?
Also in Zentimetern, Moment, wahrscheinlich schon eher mittel, so 50 Zentimeter hoch am Rücken, wenn man das so messen darf.
Also kein Dackel.
Vor Dackeln habe ich tatsächlich irgendwie Angst. Die sind, ja, die schnauzen immer so auf Höhe der Wade, beziehungsweise gerade da, oder Knöchel. Ich habe irgendwie, mir tut der Knöchel schon weh, wenn ich einen Dackel nur sehe. Aber es ist noch nie was passiert. Aber furchtbare Angst vor Dackeln. Und Wildhunde habe ich auch mit dem Fahrrad noch keine guten Erfahrungen gemacht. Also so verwilderte Hunde. Italien ist da so auch so ein Pflaster.
Ja, es kann unangenehm sein, wenn die dann auf einmal hinter einem hinterherrennen, das stimmt.
Ja, ja. Man ist ja doch mit dem Fahrrad schneller, außer mit Gepäck und so. Aber die Angst, also das Adrenalin, das muss ich eigentlich nicht jeden Tag haben.
Dann danke ich an dieser Stelle auf jeden Fall wieder für die wertvollen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für, ich sag mal, den kleinen, aber feinen Einblick in deine Hundewelt und was im Fahrradladen so vor sich geht. Interessant auch nochmal dieser Tipp mit dem Lastenrad. Nehme ich persönlich auch mal mit als Anregung und ja, wünsche einen, wie sagt man, guten Rest Januar und überhaupt ein gutes Jahr 2023 nochmal.
Ja, wünsche ich auch.
Und wer weiß, das vielleicht noch hinterhergeschoben, es kann ja durchaus sein und deutet sich ja auch an, dass es vielleicht dann jetzt perspektivisch im Februar, März auch nochmal kälter werden kann. Vielleicht sollten wir auch nochmal über das Thema Winter und Bereifung, Tipps und so reden, oder? Was denkst du?
Auf jeden Fall. Also das ist, also Winterreifen am Fahrrad sind eine ganz tolle Erfindung, die super funktioniert. Und da können wir auf jeden Fall drüber reden.
Dann machen wir das. In diesem Sinne, jetzt erstmal einen guten Januar.
Ja, von mir auch.
Ich mag ja dieses Antritt-Gruppengefühl. Also sowohl mit Andi jetzt hier und Frieda, die man ansonsten nicht ja so gehört hat, aber auch zum Beispiel mit Christiane. Jetzt sind wir über ein Jahr mit dieser kleinen Serie unterwegs. Mein Fahrrad ist krank und wir kriegen viele Zuschriften dazu und
gerade heute wieder.
Ja, finde ich richtig gut. Und ich finde auch gut, dass Christiane im Laden Anrufe bekommt, wo jemand dann nochmal was nachfragt oder vielleicht was korrigieren will oder sonst irgendwas macht.
Ja.
So darf es gern weitergehen.
Definitiv. Und wird es auch, das sei an dieser Stelle schon verraten, denn natürlich gibt es keine zweite Januar-Ausgabe ohne eine erste Februar-Ausgabe und die wird kommen am 3. Februar nämlich. Und bis dahin erreicht ihr uns, Das gilt natürlich auch für Jens und Christiane unter antritt@detektor.fm und Detektor mit K. Mit Lob, Kritik, Anregungen, Ausfahrten und natürlich auch allen sonstigen Sachen. Ihr findet uns aber eben auch bei Instagram oder Facebook und könnt uns dort schreiben. Freuen wir uns drüber und versuchen auch so schnell wie möglich auf alle Nachrichten und Fragen zu antworten.
Genau. So, Christian, was hast du noch vor in diesem Monat? So fahrradmäßig? Gibt es da noch irgendwas?
Ich hoffe nochmal auf mildere, trockene Tage. Um so die ersten Kilometer zu sammeln, weil ich hatte auch über die Feiertage eine kleinere Erkrankung, also jetzt nichts Dramatisches, ich hatte Corona, man kann es ja auch einfach so sagen, und habe deswegen so ein bisschen Sport ausgesetzt und bin jetzt erst so Mitte Januar wieder eingestiegen und mir fehlen noch so ein paar Kilometer zum Glücklichsein, vor allen Dingen draußen. Ja, deswegen, das ist so, jede Chance, die sich da bietet, würde ich gerne nutzen in den nächsten Tagen.
Geht mir ähnlich. Mir sind eigentlich gerade Temperaturen egal.
Trocken sollte es schon sein, aber ich bin da ja auch so ein bisschen...
Ja, das ist mir egal. Ich hätte gern Sonnenlicht.
Ja, das auch noch.
Das fehlt gerade, aber wer ist davon überrascht? Wenn ich gerade sage, dann ist das natürlich etwas eher, als man das hier hören kann, dieses Gespräch. Also wir sind immer noch Anfang Januar. Aber wir werden uns dann im Februar wieder hören. Und jetzt kommt natürlich noch ein Song, der diesmal aber weder von Christian kommt, noch von mir, sondern eben von Andi. Das hat er sich verdient, dass er hier mal einfach noch was einbaut, was ihm gefällt, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und wir sagen nochmal vielen Dank, Andi, vielen Dank, Frieda. Und wir wünschen allen, euch beiden und auch allen anderen, gute Fahrt.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao. Some find a depressor. Some find a call. I like the taste of you when you're gone, but I like the taste of your silence. I like the taste. Taste of your silence.